Radiosendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Schlangen. Unser heutiges Thema ist neue Events.
Und ja, wir sind nach längeren Unterbrechungen, unter anderem durch Corona-Pandemie, mal wieder auf Events mit mehr als ein paar Leuten zu sehen gewesen, beziehungsweise planen diese. Und wir wollen euch einen Einblick geben in Events, die jetzt sich von der komplett erwartbaren Playparty oder Rollenspiel-Convention, über die wir beide ja schon in vielerlei Themen gesprochen haben, unterscheiden. Und du warst auf der Kaktus.
Richtig. Die Kaktus ist eine Gaming-Convention im Prinzip in Leipzig. Und die hat sich aus einer LAN-Party entwickelt und besteht schon seit ein paar Jahren, hatte über Corona auch pausiert, ist dann als Kaktus neu gestartet und ist so ein All-Around-Nerd-Event in Leipzig. Ich war dort vor allem, um eine Community zu treffen, weil ich auch einige Streams schaue und dort auch in Communities aktiv bin. Wollte ein paar Leute treffen, hab das auch getan, sehr viele nette Leute getroffen, hatte eine schöne Zeit, aber ich habe mir auch die Convention allgemein so einen Tag lang angesehen.
Wie ist das denn so mit jetzt Communities von Streamenden? Also, wie sozial ist das? ich gehöre da halt jetzt weniger dazu. Oder wenn, sind es oft Communities, die eben um Gesellschaftsspiele organisiert sind, eben wie Rollenspiele. Wie ist es bei anderen Formaten? Wie verknüpft sind da die Leute außerhalb des Streams?
Bei denen, in denen ich mich wohlfühle, sehr. Also, es ist schon gerade über die Events auch, wo dann die Leute ursprünglich hingegangen sind, um den Streamer zu treffen oder die Streamerin zu treffen, da sind Communities entstanden, die einfach sehr eng sind, wo die Leute sich jetzt teilweise seit Jahren kennen, befreundet haben, wo Pärchen entstanden sind, Freundesgruppen entstanden sind, die einfach sich auf Conventions treffen, manchmal auch dann dazwischen. Gibt dann auch auf den Discord-Servern immer ganz viele Fotos davon, wenn Leute sich mal wieder getroffen haben, einfach nur so. Durch halb Deutschland fahren, um die Leute wieder zu treffen. Und ich hatte es halt auch schon seit längerem vor, mich da mal anzuschließen. Hab's jetzt endlich hinbekommen. Und es war halt so am Anfang, wenn man halt Leute, die man nur aus dem Internet kennt, trifft, ist es oft so ein Hi, ich bin so und so. Ach so, ja, hi, ich bin so und so. Und man steht erstmal so kurz voreinander und es braucht einen kleinen Moment, bis man ins Gespräch kommt. Aber es war halt auch wirklich so, nach einer halben Stunde hat man dann einfach das Gefühl, man hängt mit den Leuten ab, mit denen man einfach schon seit Jahren online abhängt. Und man war wirklich sofort einfach eine Gruppe.
Ja, und es ging dir auch tatsächlich wirklich mehr darum, die Community zu treffen, als jetzt die StreamerInnen, denen du folgst.
Naja, im Prinzip gehören die ja auch zur Community. Also, ja. Ich wollte die auf die gleiche Weise treffen, wie ich andere Leute aus der Community treffen wollte. Ja. Also, es halt nicht als Fan von einem Star oder so, sondern eher als ein, hey, wir kennen uns seit Jahren darüber, dass wir chatten oder eine Person im Stream spricht und wir zurückchatten, aber auch im Discord schreiben und so. Und man wollte sich einfach mal beidseitig auch treffen. Also das war halt auch das Ding, dass auch die Streamer haben sich gefreut, mich endlich mal zu treffen.
Ja, sehr cool. Jetzt auf der Skala von so eine Rollenspiel-Convention zu einer großen Comic-Con oder Spielemesse, wo würdest du da die Kaktus so einordnen?
Also definitiv so in der Mitte. Es ist schon eine Messe und nicht so eine kleine familiäre Convention, wie die meisten der Rollenspiel-Conventions sind. Da waren schon ein paar hundert Leute. Vielleicht auch ein paar tausend. Aber sie haben auch nicht das gesamte Messegelände geöffnet, glaube ich.
Nee,
jedenfalls war schon, also es war schon eine ordentliche Messe. Also es war schon nicht proppenvoll, nicht wie bei manchen Messen, wo man sich dann so durchzwängen muss, wenn man irgendwo hingehen möchte. Man hatte schon Platz. Aber es war auch deutlich, deutlich größer als so eine lokale Rollenspiel-Convention.
Ja, und die Creator Haben die da irgendwie eine eigene Zone oder hier Autogrammstunden, bei denen man lange ansteht? Oder wie ist das da mit den, in welchen Kontext trifft man sie?
Also tatsächlich, ich bin den Streamern relativ am Anfang begegnet, als die gerade ankamen und ich so die ersten größeren Rundfahrt über die Convention machte. Also den einfach so zufällig begegnet. Die eine Streamerin hat einfach gestreamt von der Convention. Da gab es so einen Standort für, wo ich glaube zwei oder drei PCs aufgebaut waren, wo die Leute so einen bisschen kleinen abgetrennten Bereich hatten. Und davor gab es eine Area, wo man eben als Community sich treffen konnte. Und sie hatte dann auch nicht nur auf sich eine Kamera gerichtet, sondern hat eine zweite Kamera auf das Publikum gerichtet, wo halt sie dann zwischendurch, wenn sie sonst nichts gemacht hatte, wofür sie die Kamera brauchte, eben, wo die Community einfach mit im Bild war und dann auch Schildchen gemacht hat, in die Kamera gehalten hat und so, mit den Leuten, die zu Hause waren, interagiert hat. Und da war dann quasi auch ein Teil Community-Treffen. Ich weiß, dass an einem anderen Tag hatte diese Streamerin auch eine Meet and Greet, also wo es so eine Meet and Greet Area gab. Und dafür waren an jedem Tag halt so ein paar Leute da, die Meet and Greet gemacht haben. Und da stand dann auch, wenn da was war, jeweils so eine lange Schlange durch die ganze Veranstaltung durch. Da habe ich mich aber nicht angestellt. Und es war immer noch so, dass man, wenn man da diese Schlange gekreuzt hat, das kam man relativ gut durch. Und die Leute erzählten auch, dass von einem Tag, wo die Streamerin eben ihr Meet and Greet hatte, dass dort die Schlange sah zwar relativ lang aus, aber man musste nicht super lange anstehen. Aber ich weiß auch, dass da Leute teilweise über eine Stunde gestanden haben bei den.
Also für Comic-Con-Verhältnisse ist es immer noch relativ wenig, habe ich gehört. Also gerade jetzt
Genau.
bei internationalen, wo denn, keine Ahnung, Baldur's Gate SynchronsprecherInnen da sind, da warten die Leute, glaube ich, ziemlich lange, bis sie.
Ja, teilweise einen halben Tag oder mehr.
Würdest du machen?
Boah, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei manchen Conventions eben auch so Slots gab, wo man das quasi vorbuchen kann, dass man so einen Zeitslot bekommt. Dass man eben nicht da stundenlang stehen muss, sondern einfach nur so für eine halbe Stunde, Stunde. Weil man eben sonst schon eine Uhrzeit ungefähr gebucht hat und die dann nur mit Vorbuchungen agieren. Das könnte ich mir eher vorstellen, aber auch da würde ich eher eigentlich die Community treffen wollen. Und auch das habe ich von dem Meet and Greet gehört, dass es von einer Schlange sehr schnell zu mehreren Pulks wurden, weil einfach die Leute untereinander sich auch treffen wollten und auch miteinander reden wollten und dann eher da eine Gruppe an Menschen stand, die gewartet hat, als sich in eine Schlange aufgereiht hätten. Und das habe ich von manchen Baldur's Gate-Schauspielern auch gehört. Dass die Schlange quasi zum Community-Treffen von den Fans wird.
Ja, musst du ja so machen eigentlich.
Ja, ist auch. Also, und dann möchte ich da trotzdem nicht 8 Stunden stehen, aber ein, 2 Stunden, um mit Leuten, die ich wahrscheinlich aus dem Internet von anderen, von den Communities kenne, rumzuhängen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Müsste ich dann halt zu einer Convention kommen, wo die auch tatsächlich da sind, aber das ist der andere Punkt.
Ja, also mir sind Autogramme halt immer nicht so wichtig und sowas, aber ich habe mal ein Autogramm verschenkt, aber das habe ich mit Geld gelöst, das halt jemand anders sozusagen für mich angestanden hat und ich auch gar nicht auf der Con war, aber ich habe eine Shadowheart-Karte mit Jennifer English Autogramm verschenkt zu Weihnachten einer Freundin und das habe ich halt eher über Kontakte mir besorgt, dass da sozusagen eine Person aus der Gaming-Szene die Schlange skippen konnte und dann.
Ja, also das, auf das Autogramm käme es mir auch weniger an, als wenn eher darauf die quasi persönlich die Wertschätzung ausdrücken zu können. Weil ich glaube, dass das als Person, die auch mal gerne auf Bühnen gestanden hat, ist es, glaube ich, tatsächlich etwas, was viel Kraft gibt. Weil so Conventions, Meet and Greets, das schlaucht enorm. Aber gleichzeitig gibt es eben auch dadurch, dass Leute kommen und sagen, dass sie das, was man tut, wertschätzen, gibt das für Schauspieler, glaube ich, auch sehr viel wieder. Und ich glaube, da käme es mir mehr drauf an, um das ausdrücken zu können, als darauf, dass ich ein Autogramm mit nach Hause nehme oder so ein gestelltes Foto.
Ja, als ich noch mehr DSA-Bücher unterschrieben habe, habe ich immer Deadname durchgestrichen und richtig reingeschrieben. Das war mein
Das
Autogrammstil.
finde ich sehr, sehr gut.
Seitdem, wie es ist, wir wollen ja über aktuelle Cons reden. Was hast du denn auf der Kaktus außer Streaming-Community noch so erlebt?
Das Erste, was ich gemacht hatte, war einer Person schreiben, dass ich jetzt da bin aus der Community. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, ich stehe gerade auf und gehe jetzt frühstücken. Und ich wusste, alles klar, ich habe ein paar Stunden Zeit, bevor die Leute da sind, mit denen ich reden möchte. Also bin ich erstmal einmal rübergefahren und habe gesehen, es gibt einen Rollenspielstand. Also habe ich mich da erstmal eine Weile aufgehalten. Und zwar hatte der Spielraum Leipzig e.V. einen Stand, wo eben ein paar Leute vom Verein da waren. Es gab Rollenspielrunden, die waren allerdings für den Samstag schon alle voll, als ich da war. Ich habe einmal kurz geguckt, ob es eine Runde gab, für die ich überlegt hätte, mich anzumelden, aber das war alles zeitlich nicht gut machbar. Und dann bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen, waren alle sehr nett, habe mich gut unterhalten, sehr einen willkommen geheißen, sehr entgegenkommend. Und gab auch verschiedenste Rollenspielrunden, die sie gespielt haben. Also ein paar Indie-Systeme, es gab auch Cthulhu. Und die Leute hatten Bücher ausliegen von ihren eigenen Rollenspielsammlungen, auch sehr durchmischt. Also von klassischen Trad-Games alles bis zu kleinen Indie-Games. Wir haben uns dann noch unterhalten darüber, was man so von aktuellen Spielen so kennt. Hab mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Waren sehr nette Gespräche.
Ja, von denen habe ich auch einen insgesamt guten Eindruck. Die sind ja auf der LindenCon als Veranstaltende in Leipzig vertreten und machen einen Stammtisch, haben Discord-Server. Also ist durchaus eine aktive Community, der ich nicht so viel Zeit verbringe, aber wo ich mich freue, dass sie da sind, wenn ich sie mal brauche.
Was sie auch noch hatten, waren Promorunden von den Kerker-Kumpels. Das ist ein Rollenspiel-Hörspiel, die aus ihrem Rollenspiel, das sie im Hörspiel machen, jetzt ein Regelwerk rausbringen. Das heißt Kerkerpunk. Und das haben sie auf der Messe vorgestellt und haben Promorunden gegeben. Ich bin, wie gesagt, leider nicht in eine reingekommen, sonst könnte ich da mehr zu sagen. Aber es gibt eine kostenlose Beta-Version auf deren Webseite. Da kann man reingucken, wenn es einen interessiert. Ist ein Thread-Game mit Anleitungen. Es ist sehr angelegt auf Leute, die eben von dem Hörspiel, von Let's Plays zum Rollenspiel kommen und es mal selber ausprobieren wollen. Und möchte ein schlankes und sehr freies Rollenspiel sein. Ohne vorgefertigte Welten, aber mit Tipps, wie man die erstellt. Auf den ersten Blick wirkt es für mich nicht super schlank. Es hat 169 Seiten, aber es hat auch sehr viele Tipps drin, wie man eben als Einsteiger überhaupt mit Rollenspiel umgeht.
Ja, ich finde auch so Spielanleitung ist erstmal hilfreich, gerade wenn man eben es noch nicht kennt, aber ich sehe die Konkurrenz jetzt bei dem oder die vergleichbaren Spiele halt auch eher bei Savage Worlds oder How to Be a Hero und der Schlankheitsvergleich ist halt einer gegenüber D&D 5 und das schwarze Auge. Also
Ja.
es ist halt komplett in einem Wertekontext von Thread Game zu betrachten, was eben auch okay ist, aber wenn man jetzt Erzählspiel erfahren ist, geht es auf jeden Fall noch
Schlanker.
gestreamliner. Ja, genau.
Ja.
Aber das ja, ist ja jetzt auch nicht der einzige Wert und prinzipiell cool, wenn eben weitere Leute in Deutschland neue Rollenspielsysteme machen. Deswegen findet ihr in den Shownotes da auf jeden Fall auch einen Link und da es noch ein Beta-System ist, könnt ihr da ja auch Anmerkungen zur Gewichtsklasse hinterlassen, wenn ihr das wollt.
Und genau, da habe ich mich auch mit den Leuten, mit einem der Personen selbst unterhalten und die wirkten auch absolut nett und kann nur Positives sagen. Deswegen, ich hatte eine sehr schöne Zeit da am Stand. Und ja, ich habe noch viel, viel mehr gemacht an einem Tag. Ich habe alles ausgekostet. Es gab auch noch eine Cosplay-Area. Es gab auch eine Artist-Area. Ich habe auch ein bisschen Art geshoppt. Und bei den Cosplay-Leuten, die haben tatsächlich den ganzen Tag kostenlose Workshops angeboten, wo man einfach nähen üben, mit Warbler sich so Schmuck herstellen, Sachen bemalen können.
Sag mal, was Wobbler ist für Leute, die nicht im Handwerks-Game drin sind.
Also das Warbler selbst ist so ein Plastik, das bei Erhitzen weich wird und quasi klebrig. Und es gibt verschiedene Sorten davon mit verschiedenen Eigenschaften. Dort hatten sie zwei verschiedene, die man dann zusammengefügt hat mit so ein bisschen Schaumgummi dazwischen. Und diese Dinge kann man dann eben in Form ausschneiden, erhitzen und an den Körper anpassen. Man kann also Rüstungsteile und Schmuckstücke machen, die an deinen Körper angepasst sind, in so einer Dreiviertelstunde. Und das ist schon ziemlich cool. Ich habe davon schon früher mal gehört. Es gibt Leute, die das im Backofen warm machen. Da vor Ort wurden so Heißluftpistolen benutzt. Einfach auf leichter Stufe wurde so eine Minute anwärmen und dann kannst du die Sachen in Form bringen. Oder eben Sachen draufkleben auch.
Ja, ist auf jeden Fall schon ein echt spannender Kunststoff, mit dem man ja viel machen kann, was man früher nicht so leicht hingekriegt hat, wo man das hätte nähen oder schmieden oder mit Silikon machen müssen.
Da kommst du halt immer auf die Gewichtung an, dass du halt, wenn du sehr viel daraus machst, sieht's halt alles sehr nach großen Plastik-Schaumstoffstücken aus, die du dir angeklebt hast. Aber wenn man das subtil einbringt, kann man damit halt einfach Cosplays unglaublich gut erweitern um Dinge.
Ja, und malen und lackieren sind ja auch immer noch Optionen, die man hat.
Muss man machen. Also man muss es halt danach in Farben bringen, die man haben möchte. Ich habe mir so ein kleines Armband gemacht. Vielleicht werde ich noch versuchen, es anzumalen. Ich bin darin allerdings sehr schlecht. Deswegen bin gespannt, ob das was wird oder ob ich das jemals machen werde. Ich war schon länger am Überlegen, ob ich das mal ausprobieren wollte. Und habe jetzt die Gelegenheit ergriffen, das tatsächlich mal zu probieren, ob es was für mich zu Hause ist. Und ich, bis auf Warbler selbst, habe ich alles dafür da. Also wäre tatsächlich eine Option. Und es war relativ easy, also dass selbst ich das hinkriege, dass es nicht scheiße aussieht. Ich bin, was solches Basteln angeht, nicht talentiert. Also wirklich nicht. Ausschneiden, bemalen, Linien aufmalen, wo sie hin sollen, alles nicht Dinge, die ich gut kann. Es hat trotzdem geklappt. Also man muss halt einmal gezeigt bekommen, wie es geht. Und dann ist es aber relativ easy selber zu machen, tatsächlich.
Das macht solche Workshops ja auch echt wertvoll, einfach da so die Grundtechniken zu zeigen. Und wenn es dann schnell sich wie ein Erfolgserlebnis anfühlt, ist es ja auch für eine Con einfach nur
eine
Sache. Weißt du, wer die Workshops da gemacht hat?
Das weiß ich. Das ist einmal der Warbler-Workshop und ich glaube auch beim Nähen bin ich nicht ganz sicher, war das Immersive Productions. Das ist eine Cosplayerin, die dann mit ein paar anderen Leuten zusammen, also ein paar Cosplayer, die das zusammen gemacht haben, findet man bei Instagram zum Beispiel. Und die haben die meisten von den Workshops da angeleitet gemeinsam. Es gab noch einen 3D-Druckstand, der gehörte da aber nicht direkt zu, da weiß ich aber auch nicht, von wem der war leider. Mit denen habe ich nicht geredet, aber die hatten auch wohl, die haben ein paar Workshops gemacht, ansonsten konnte man sich eher so zugucken, was die so gemacht haben. Mhm. Es gab auch noch einen Headpiece-Crafting-Workshop mit Katzenöhrchen und so weiter. Den habe ich leider verpasst, der fand am Freitag statt. Der wurde geleitet von Thundercraftings, die auch einen Messestand hatten, wo sie auch so Headpieces mit Öhrchen verkauft haben. Ich habe einen weiten Bogen drum gemacht, um nicht in Versuchung zu kommen. Die waren leider außerhalb meines Budgets, das habe ich direkt gesehen und dann bin ich gar nicht erst mehr rangegangen.
Um nicht an FOMO zu sterben.
Ja, um nicht an FOMO zu sterben. Wäre ich am Freitag auf der Messe gewesen, wäre ich zu 100% zu diesem Workshop gegangen. Aber leider da mussten wir ganz dringend Rollen spielen, deswegen war das keine Option. Und zu unserem Glück habe ich es auch erst später gesehen, dass dieser Workshop stattgefunden hat.
Aber es ist auch ein Con-Wochenende ohne FOMO.
Richtig, richtig. Genau, aber auch Thunder Craftings findet man auf Instagram. Und die ich habe an dem Workshop, an dem ich teilgenommen habe, der war absolut kostenlos. Ich glaube, manche von den anderen haben was gekostet. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich bei denen nicht teilgenommen habe. Aber ich fand es großartig, dass eben dieses Angebot einfach umsonst war. Ich konnte mir einfach einen Armreif herstellen und mit nach Hause nehmen für umsonst. Das fand ich überraschend und sehr, sehr großzügig von denen, weil die haben ja halt auch die ganzen Tage dort verbracht und das geleistet. Das wird auch sehr anstrengend gewesen sein für die. Und ich hätte ihnen da auch Geld für gegeben, aber es wurde einfach so angeboten. Fand ich sehr, sehr gut. Und das Letzte, was ich dann vor meinem Community-Treff noch gemacht habe, war mir das Panel vom Spielraumverein Leipzig anzusehen. Denn die haben diesmal das erste Mal auf der Kaktus ein Panel leiten dürfen. Und das war über Einstieg ins Rollenspiel, wie man, wenn man ein Rollenspiel jetzt aus Let's Plays oder sonst wegen dem Internet dem mal begegnet ist und nicht weiß, wie man reinkommt, wie man einsteigen kann. Und geleitet wurde das Ganze von Judith vom Spielraum LE Vorstand. Mit dabei hatte sie noch Jette vom Google-Gilde e.V. in Dresden. Das ist ein LARP- und Rollenspielverein. Und Dorian, der Dozent für Game Design an der Makromedia Hochschule in Leipzig ist. Und alle drei passionierte Rollenspieler und haben sich darüber ausgetauscht, wie sie selbst zum Rollenspiel gekommen sind und wie man heutzutage gut einsteigen kann und was zu beachten gilt. Und sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass man eben am Anfang erstmal gucken sollte, was man sich wünscht, also was für Stil und Art von Ereignis man haben möchte und was das Erwartungsmanagement ist, dass man eben, wenn man als Einsteiger von jetzt Critical Role kommt, nur das kennt und sich erhofft, dass alle genau so leiten, dass man dann enttäuscht sein kann, dass man eben, man ist selber kein Synchronsprecher oder Schauspieler und kann das halt auch von den Mitspielenden nicht erwarten.
Ja, wir haben auch ja dazu mal eine ganze Folge gemacht mit Is Critical Role wie Porno für Rollenspiele? Und
Richtig.
ja, aber es ist, glaube ich, zum einen natürlich Erwartungsmanagement hilfreich, aber auch, dass man den Leuten schon direkt das Konzept der Creative Agenda, auch wenn sie es vielleicht nicht wortwörtlich so genannt haben, nahebringt, weil das ist
Ja.
ja, glaube ich, für zufriedenstellendes Rollenspiel tatsächlich eines der hilfreichsten Erben der Forge, dass man sich explizit über das Gedanken macht, was man eben erleben will.
Richtig, ganz genau. Es wurde eben auch darüber gesprochen, dass man sich auf eine gemeinsame Vorstellungswelt einigen muss oder sollte, um erfolgreich zusammen Rollenspielen zu können. Und es wurde auch erwähnt, dass Let's Plays teilweise geskriptet sind und deswegen noch besser funktioniert, als es teilweise am Tisch der Fall ist. Also einfach so, dass man eben halt gucken muss, was ist reales Rollenspiel und was ist das, was man präsentiert bekommt in Entertainment-Sendungen.
Ja, aber ich glaube, man kann vieles davon auch, um jetzt kurz einen Einschub zu machen, auch emulieren, indem man darüber spricht, was wollen wir in der heutigen Sitzung, was wollen wir in dieser Szene erleben. Also Firebrand-Spiele machen das ja schon generell, dass man Szenen aussucht mit dem Zweck, etwas Spezielles zu machen und nicht spielt und dann rausfindet, was die Szene eigentlich war. Und man kann eben auch sagen, sowas wie: Wir spielen heute sozusagen den Vorabend des großen Kampfes, macht viel nostalgische Dinge und so, und danach geht's weiter. Und dann können die Spielenden entsprechend reingehen. Oder wenn man sagt, hey, ich möchte für meinen Charakter einen tragischen Monolog halten, ich habe den vorgeschrieben, gib mir einen Augenblick, den zu positionieren als Spielleitung. Das sind ja alles Optionen, wie man sowas auch reinbringen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht notwendig, weil es man AnfängerInnen sagen muss, aber für die Zuhörer dieses Podcasts, ich glaube, da ist auch, also dieses teils geskriptet heißt nicht, dass man das nicht selber machen kann, wenn man eben die Bereitschaft dazu hat. Die Spielleitung sind nicht die einzigen, die das Skript kennen dürfen.
Es ist richtig. Und es wurde dann auch über Session Zero gesprochen, darüber erklärt, welche Grundfragen so geklärt werden müssen oder sollten können. Es wurde darüber gesprochen, dass man eben auch auf den Runden-Vibe achten sollte, dass man eben nicht nur, weil man jetzt zufällig Leute gefunden hat, die auch Rollenspiel mögen, dass es nicht zwingend passen muss und dass es kein, ja, dass kein Stigma darauf liegt, eine Runde auch wieder zu verlassen, wenn man merkt, dass es nicht passt und sich andere Leute zu suchen, mit denen es besser passt. Es wurde auch über Sicherheitstechniken gesprochen, über X-Karte, über Themencheck eben, dass man darüber spricht, welche Themen in Ordnung für die Leute sind und was man lieber nicht im Spiel haben möchte und solche Dinge. Und es wurden auch so Einstiegsdinge jetzt erwähnt wie itch.io, wo man eben viele Rollenspiele bekommen kann, teilweise für kostenlos oder für sehr günstige Preise, wo man sich das halt einfach online runterladen kann. Es wurden Schnellstarter erwähnt, Shadow Dark wurde erwähnt und Anfängerabenteuer für Thread Games, dass eben diese Dinge gibt, dass man darauf zurückgreifen kann. Es wurde auch erwähnt, dass es Würfel-Apps gibt, dass man nicht im Zweifel, wenn man zum Beispiel online spielt, dass man nicht mal Regelwerke auf Papier, Würfel kaufen muss und dergleichen. Also man kann das halt alles in kostengünstig online bekommen. Wobei viele von uns natürlich auch einfach Würfelgoblins sind, die alleine schon deswegen Würfel brauchen, um sie zu haben. Gar nicht zwingend, um damit zu spielen. Wobei, das macht es natürlich besser. Also in meiner einen Gruppe ist auch, es wird am Tisch gespielt, aber weil wir zwischendurch online gespielt haben, haben wir uns angewöhnt, dass wir Karten eben am Rechner haben. Und so, dass viele dann auch einfach ihre Charaktere hochgeladen haben und viele haben dann ihr Tablet offen oder Laptop und haben dann da die Karte, haben ihre Charaktere da, würfeln teilweise da. Und ich bin so, naja, also wenn wir am Tisch spielen, dann möchte ich auch schon mit Würfeln würfeln. Wofür spielen wir sonst am Tisch? Sonst kann ich auch zu Hause sitzen.
Ja, ich plane demnächst wieder D&D am Tisch zu spielen und da arbeiten wir dann auch mit Figuren auf meinem Schachtisch. Also da, ich werde keine Gelände bauen. Auch wenn Warbler vielleicht auch eine coole Sache ist, aber nee, und Green Stuff und was es da nicht alles an Kunststoffkram gibt, das so weit gehe ich nicht, das ist nicht mein Hobby, aber eben einfach so ein abstrahiertes, wir schieben Figürchen hin und her, gönne ich mir dann doch mal schon, wenn nach Jahren mal wieder eine Tischrunde mit einem Trap-the-Game entsteht.
Ja, ich meine, sowas macht halt auch einfach Spaß. Also das gehört ja irgendwo zum Teil zumindest mit dazu. Wobei halt die Online-Karten eben auch extrem praktisch sind, weil die eben gerade für Leute, die künstlerisch nicht so begabt sind und den Karten zeichnen per Hand gar nicht so Spaß macht. Für die ist das natürlich eine Möglichkeit, das relativ easy auch machen zu können über manche der Programme. Und dann eben eine tolle Karte zu haben, wo man Leute drauf rumschieben und die Räume entdecken lassen kann und so weiter, ja, macht halt auch Spaß. Also, aber da gibt's halt eben Möglichkeiten für jeden und das war schon im Panel auch gut erwähnt worden, dass eben, was die verschiedenen Möglichkeiten sind.
Ja, cool. Das klingt halt eben auch wie einfach ein divers besetztes Panel.
Definitiv. Also das war nicht bestanden aus drei weißen Männern mittleren Alters.
Genau. Alle mit demselben Bart in unterschiedlicher Länge.
Exakt. Das war es nicht. Es war sowohl vom Gender gemischt, als auch nicht alle weiß. Und das wirkte für mich auch sehr, auch thematisch gut ausgewählt mit den Leuten aus der verschiedenen Herkunft.
Ja, cool. Das finde ich aber auch angemessen, wenn man eben das Hobby präsentieren möchte, einem Publikum, das noch nicht super etabliert in dieser Nerd-Szene ist. Das ist, ja, nicht direkt die Erwartung, wer darf mitspielen, anders gesetzt wird, als es denn eben tatsächlich ist.
Korrekt. Und ich muss auch sagen, das Panel wirkte auch sehr beliebt. Also alle Plätze waren besetzt, es standen noch Leute drumherum. Es war schon eine Traube an Menschen, die sich da gesammelt hatte. Also es war ja zum ersten Mal auf der Kaktus und ich hoffe, es wird wieder stattfinden, weil es wirkte schon, als würde es gut angenommen werden.
Ja, ich hoffe, vielleicht komme ich demnächst ja auch, weil mein Interesse an Computerspielen ist ja eingeschränkt. Mhm. Und, also ich spiele im Wesentlichen Magic Arena und Fußballmanager. Das ist ab und an mal ein Story-Game und entsprechend war das nie so, was es mich hingezogen hat. Aber jetzt warst du da. Ich habe gesehen, dass Lilly Schote und Mayri auch da waren. Also vielleicht lohnt sich der Besuch. Was kostet denn das Ganze? Also ist das eine teure Con? Muss man vorbestellen? Oder wie lief das?
Ich meine, es gab auch noch Abendkarten. Ja, die Preise waren, fand ich, absolut machbar. Für die Convention lag das bei um die 30 Euro für eine Tageskarte, 60 bis 70 Euro für die Dreitageskarte. Ich habe ein bisschen weniger bezahlt, dank eines Schwerbehindertengrades. Und sie hatten auch Staffelungen nach Zeit. Also wer früher Karten bestellt, kriegt vergünstigte Preise. Wer am Tag erst die Karte kauft, zahlt ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, alles noch absolut im Rahmen. Teurer sind die LAN-Tickets. Die fangen bei 155 Euro an und gehen bis 350 Euro rauf. Das ist dann nicht Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr, sondern das war von Donnerstag bis Sonntag durchgehend, 24 Stunden. Küchennutzung, es sind PCs gestellt und Gaming, also komplette Gaming-Ausrüstung ist quasi gestellt. Gibt noch für die teureren Goodie-Bags und alles mögliche kostenfreies Parken für das teure Set und so weiter. Also Es ist aber auch, glaube ich, relativ schnell ausverkauft gewesen.
Cool, es klingt doch erstmal, als wäre es so für sich erfolgreich.
Ja, ich habe in die LAN-Area einmal reingeschaut. Das sah auf jeden Fall schon sehr gemütlich aus. Da hatten manche sich dann auch so richtig ihren Bereich aufgebaut. Haben so quasi so einen Mini-Zeltplatz da gehabt für sich selber. Sah schon cool aus. Und mir wurde auch gesagt, dass viele dann, die eben ein LAN-Ticket hatten, die sind dann zweimal über die Messe gewandert. Teilweise eben auch, um andere aus der Community zu treffen. Meinten aber, dass sie sich dann in die LAN-Area zurückziehen können, weil es da eben ruhiger und entspannter ist. Und es war für die Sinne schon anstrengend, sag ich mal. Weil gerade auf der Convention, die Lichter waren aus. Die Halle hatte kein Tageslicht. Das heißt, du bist quasi in diese dunkle Halle gelaufen und von den ganzen, es gab mehrere Panels, Talkrunden und es gab eben auch Areas, wo man Computerspiele ausprobieren konnte, die dann auf großer Leinwand teilweise übertragen wurden. Teilweise gab es auch dann da irgendwelche Events oder Wettbewerbe und das wurde dann moderiert über Lautsprecher in die Halle geblasen, was als Events cool war, aber wenn man einfach vorbeigelaufen ist, war es schon eine sehr große Lärmbelästigung und es wurde halt sehr viel über die Beleuchtung der einzelnen Stände gemacht. Also es gab nicht die große Deckenbeleuchtung und es war taghell in der Halle, wie es sonst auf Messen oft ist, sondern eben alles sehr dunkel und dann fiel diese blinkenden Lichter von den PCs und so weiter und so fort. Das war schon für Leute, die, was diese Sinne angeht, schnell überanstrengt werden, wäre das, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Und auch wenn du in der LAN-Area auch eben dunkel und dann in erster Linie die PC-Beleuchtung hattest, war es dort zumindest ruhiger und entspannter. Und da kann ich schon verstehen, dass einige lieber rübergegangen sind.
Ja, durchaus nachvollziehbar, weil ich LAN-Partys auch eher als belastende Erinnerung habe. Aber wir gerade bei Barrieren sind, du hast ja schon gesagt, dass du eine Rundfahrt gemacht hast und
genau.
Ein bisschen Ticket drin warst. Du warst mit Rollstuhl unterwegs auf der Con. War es deine erste große Con mit Rollstuhl oder hattest du das Erlebnis schon mal?
Als Convention war es die erste mit Rollstuhl. Auf Messegeländen war ich vorher schon mal. Und ich muss sagen, ich habe auch auf Messen und auf Conventions jetzt das Gefühl gehabt, dass es eigentlich keinen großen Unterschied gemacht hat. Der große Unterschied für mich war bei allen Messen quasi, auf denen ich war, mit Rollstuhl, dass ich einmal fragen musste, wo die Fahrstühle sind. Dass ich quasi wusste, wo meine Laufwege sind. Oder Fahrwege. Und ansonsten hatte ich gefühlt keinen Unterschied. Also wirklich, die Leute waren immer darauf vorbereitet. Das Personal wusste auch immer sofort, wo die Fahrstühle sind, was sie mir sagen müssen als Hinweise. Auf der Kaktus war es tatsächlich so, dass ich den Eingang quasi nicht gefunden habe erst, weil der dann relativ hoher Bürgersteig war, wo die ganze Schlange anstand von Leuten und ich habe nicht gesehen, wo eine Absenkung gewesen wäre. Und ich bin da so dran lang gefahren und habe dann irgendwann beim Personal gefragt und die haben mich dann quasi direkt durchgewunken zum Seiteneingang, der eben für Rollstuhlfahrer besser geeignet war, wo ich auch dann so, oh, jetzt habe ich mich so ein bisschen an der Schlange vorbeigedrängelt, war nicht meine Absicht, ich wollte nur wissen, wo ich lang kann. Aber man ja auch, es ist kein Problem, Rollstuhlfahrer, die sie in der Schlange sehen, hätten sie eh direkt durchgewunken, weil es eben einen anderen Eingang dafür gab. Und bei anderen Messen war es eher so ein, dass ich halt beim Eingang dann gefragt habe, so ja, ich sehe, es gibt mehrere Stockwerke, wo sind meine Wege? Und es wussten auch immer alle Bescheid. Also das habe ich nie als Problem wahrgenommen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie schlechteren Zugang hatte als andere. Was Messegelände anging. Bei Rollenspiel-Conventions ist das ein anderes Thema. Seit ich die Probleme mit längerem Gehen habe, war ich erst auf einer Rollenspiel-Convention. Und das war die Sparrencon hier in Bielefeld, weil ich A, nur eine sehr kurze Anreise habe und B, auch guten Kontakt zu der Organisation habe. Das heißt, ich konnte nachfragen, hey, kann ich bei euch irgendwo direkt vom Haus parken? Könnt ihr mir das frei halten? Wie sind die Laufwege so? Könnte ich mit Rollstuhl? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen und so weiter? Weil das bei Rollenspiel-Conventions definitiv notwendig ist. Sowohl vorzuwarnen, wenn man mit Rollstuhl kommt oder generell mit Geh-Einschränkungen, als auch dich vorher zu informieren, ob es überhaupt möglich ist.
Ja, also die Ulysses organisierten Cons, da sind die Leute zumindest sensibilisiert, weil es da eben im Support einen Kollegen mit Rollstuhl gab. Grüße an Dennis an dieser Stelle, der
von
eben
mir auch.
Genau, oft auf Cons aufgetaucht ist und eben Spielrunden geleitet hatte. Deswegen war halt schon immer, wie kriegen wir da die Wege hin, also auf Radcons und so, zumindest der Gedanke ist da. Es hilft natürlich trotzdem vorher zu sagen, hey, ich brauche eventuell den Fahrstuhl, der hier im Schlüssel aufzumachen ist und sowas, aber zumindest zum Stand kommt man meistens hin, aber jetzt zum Beispiel auf sowas wie der Dreieich, wo das über mehrere verwinkelte Gebäude verteilt ist und man irgendwie drei Treppen runter die Bundeskegelbahn manchmal seine Spielrunde suchen muss, ist es halt tatsächlich ja. So, dass eben die Zugänglichkeit auf kleinere Bereiche der Con beschränkt sein kann.
Ja, die Dreieich ist quasi mit Rollstuhl überhaupt nicht zugänglich und das, finde ich, ist ein großer Manko, weil das sind Gebäude von der Stadt, die auch teilweise öffentliche Stadtbibliothek sind. Und ich finde es ehrlich gesagt unmöglich, wie da die Zugänge sind. Es ist mir bei meinem einen Besuch aufgefallen, weil ich dort eine Fußverletzung hatte. Ich glaube, ich war auch mit Krücken unterwegs zum Teil. Und ich konnte an sich okay gehen, aber Treppen waren halt ein absoluter Horror. Weil wer schon mal auf Krücken unterwegs war, auf Gehilfe in irgendeiner Art angewiesen war, weiß, es ist okay, solange es ebenerdig ist, aber Treppen sind der Feind.
Ja, es gelten einfach Dalek-Regeln.
Ja, und es ist einfach richtig beschissen gewesen. Es gab nicht mal eine Rampe, um ins Hauptgebäude reinzukommen. Da sind einfach so 4 Treppenstufen, richtig breite Treppe, Platz für eine Rampe wäre da, kein Problem. Es gibt aber keine. Und da ist es mir so richtig aufgefallen, weil dann nimmt man halt jede Treppenstufe so richtig wahr. Und ich war entsetzt darüber, dass dieses Gebäude einfach nichts hat. Keine Rampen, keine Fahrstühle, nichts. Keine Toiletten, die irgendwie ein bisschen mehr Platz haben, gar nichts. Und das fand ich sehr erschreckend. Die Dreieich war das, ich kann sein, dass ich da was getan habe, wir waren ein paar Jahre nicht da. Aber die Dreieich war schon extrem schlecht von der Zugänglichkeit, sobald man auch nur die kleinste Gehbehinderung hat.
Ja, und bei King-Veranstaltungen oft auch nicht notwendigerweise besser. Also bei allen anderen Gründen nicht hinzugehen. In den KitKat-Club kann man zumindest auf die meisten Bereiche reinfahren, auch wenn es halt Treppen nach oben und nach unten gibt. Aber man kommt zumindest auf die Tanzfläche. Aber jetzt kann man so das P32 in Hannover, muss man ja im Grunde eine Stahltreppe hoch, um erstmal in den oberen Bereich zu kommen. Und die Playrooms sind auch eine Treppe runter. Also es ist halt, da lohnt der Besuch im Grunde nicht, wenn man an einen Rollstuhl eben angewiesen ist.
Ja. Also es ist leider bei vielen King- und Rollenspielveranstaltungen ist es ein Problem. Die größeren Messen sind, wie gesagt, das sind alles Messehallen und da gibt es einfach Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und die sind, dass rollstuhlgerechtes ist einfach Voraussetzung. Also es wird beim größeren Messegeländen wird es immer alles zugänglich sein. Schlimmstenfalls gibt es mal eine längere Rampe.
Ja, und barrierearme Toiletten sind halt auch verpflichtend und das ist, ist halt einfach eine Relevanz und ich möchte es auch niemandem vorwerfen, sozusagen das kostengünstigere oder kleinere Venue zu nehmen für sein Event, weil es einfach sonst nicht einen auch jemand nicht haben will oder es sich nicht rechnet vom Geld oder sowas. Es ist halt.
Genau, für kleinere Events gibt es auch oft keine Angebote, die barrierefrei sind. Das ist einfach so. Die Eventmöglichkeiten, die barrierefrei sind, sind oft die ganz großen. Und wenn du so einen 200-Personen-Event machen möchtest, wo du jetzt irgendwas spielen möchtest, da wirst du nichts finden, was barrierefrei ist. Oder wenn, dann nur mit ganz großem Glück. Und ob du es dir dann leisten kannst, ist die nächste Frage. Deswegen ist es tatsächlich ein Problem. Ganz oft ist es aber so, wenn man die Orga anspricht und da gerne hin möchte, dass die versuchen, es möglich zu machen. Also so Angebote wie, wir tragen dir den Rollstuhl hoch, wenn du die Treppe gehen kannst, wir würden dir auch helfen, die Treppe irgendwie hochzukommen. weil wir haben nun mal irgendwie eine 3 Stufen am Eingang, aber wir tragen dir das und danach ist zumindest die eine Ebene und die hat auch eine Toilette, die gehen sollte. Da sind ganz viele sehr hilfsbereit.
Genau, und es hängt halt auch immer wirklich davon ab, wo sind die tatsächlichen Einschränkungen, weil es ist ja oft immer nur, man versucht barrierearm und nicht barrierefrei, weil, wie gesagt, das helles Licht oder dunkles Licht oder alles ist mit Ansage, nichts ist mit Ansage, ist ja halt für verschiedene Leute ein unterschiedliches Level an Barriere. Also da können sich auch Sachen widersprechen und dann kommt es eben beim Rollstuhl eben auch drauf an, du kannst halt auch noch einfach so rumlaufen für den Moment und sie können halt sozusagen, also sozusagen eine Schwelle, den Rollstuhl überheben, ist bei dir viel problemloser als bei einem mehrere hundert Kilo schweren Elektrorollstuhl, wo eine Person mit eventuell lebenserhaltenden Maschinen dran sitzt.
Richtig, das ist dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer, wo dann Hebebühnen geholt werden müssten, um die Leute reinzukriegen. Ja. Das ist eine ganz andere Schwelle, als man trägt mir mal kurz den Rollstuhl hoch und ich gehe die Treppe selber. Denn solange ich danach wieder im Rollstuhl sitzen kann, ist das kein Problem für mich. Auf der Sparrencon war ich ohne Rollstuhl, da war ich dann mit Gehstock unterwegs. Das war dann halt ein eingeschränkter Zeitraum, ich war nicht so lange da. Meine Anreise war eben, ich hatte einen Parkplatz direkt vorm Haus, weil ich eben die Orga kenne und die mir das organisiert haben. Genau. Entsprechend, dann komme ich halt auch mal für 2-3 Stunden mit Gehstock klar, gerade wenn ich viel sitzen kann. Wenn ich jetzt so auf einer Convention wie der Kaktus, wo ich dann wirklich für 8 Stunden oder länger war, ich war länger als 8 Stunden, und dann auch noch Anfahrt in der Straßenbahn, da brauche ich dann einen Rollstuhl. Da habe ich es noch gut von Leuten mit Einschränkungen, sagen wir es mal so. Ich bin halt variabel. Und die Möglichkeit haben halt viele nicht. Und da wird es dann auf den kleineren Veranstaltungen wirklich schwierig.
Ja, aber ich finde es auch wichtig, also jetzt nicht nur für halt Hörende, die auch irgendwo eine Einschränkung haben, dass es Cons gibt, wo man eben auch mit einer Behinderung hinkommt. Mhm.
Und wo man auch Rollenspiel spielen kann im Zweifel.
Genau, das ist halt eben einfach eine Frage. Auch manchmal eine Frage ist, ob man sich ankündigt, ob man fragt, ob man eben das in Anspruch nimmt. Aber dass eben da einfach eine Bereitschaft herrscht, das finde ich eine wichtige Erfahrung. Aber ich finde es auch für Veranstaltende gut, Barrieren nicht binär zu sehen, sondern wirklich drüber nachzudenken, was sind halt tatsächlich Einschränkungen, die mein Gebäude oder mein Veranstaltungsort, mein Raum konkret anbietet und was ist lösbar und wie kann ich eben konkret, wenn eine Person nachfragt, das behandeln, aber auch gleichzeitig, wie kann ich schon im Vorhinein kommunizieren, welche Barrieren sind vorhanden?
Ja, sich vielleicht auch einfach mal Gedanken machen, was ist an Barrieren da? Was muss ich bedenken, wenn so eine Anfrage kommt? Weil viele merken das auch teilweise gar nicht, wenn am Eingang eine Stufe ist.
Ja.
Wenn du das oft gehst, merkst du das gar nicht mehr als Person, die keine Geh-Einschränkung hat und nimmst diese nicht mehr wahr.
Und oft ist eine Schwelle ja auch das Problem. Also dass man nicht mal eine Stufe, sondern einfach eine höhere Metallschwelle unten in der Tür, wo die Tür im Rahmen reinschlägt.
Richtig. Und das sowas ist, viele Rollstühle können darüber, viele auch nicht. Und das ist wirklich etwas, Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, gehen da einfach drüber und bemerken es nicht mal. Und gerade als ich den Rollstuhl neu hatte und so das erste Mal durch die Stadt gecruised bin, stand ich vor Läden und merkte, ich komme nicht rein, weil ich noch nicht gelernt hatte, wie ich mit dem Rollstuhl ankippe, um ihn vorne anzuheben, um über so eine kleine Schwelle zu kommen. Und dann die nächste Erfahrung, die ich hatte, als es geregnet hat. Und ich hatte das zwar eigentlich gelernt, aber es ging plötzlich nicht mehr, weil ich beim Regen weggerutscht bin an so Schwellen. Und ich kam plötzlich über so eine kleine Schwelle, die so irgendwie so 3 Zentimeter Schwelle zu einer Tür. Laden in der Innenstadt. Ich kam in die Hälfte der Läden nicht mehr rein. Und brauchte Hilfe, um über diese Schwelle zu kommen, weil ich es alleine nicht mehr hinbekommen habe. Einfach nur, weil es geregnet hat. Ich habe mir jetzt Handschuhe gekauft mit mehr Grip. Damit komme ich zumindest ein bisschen besser klar. Weil bei Regen war ich plötzlich so, ich war komplett hilflos in meinem Rollstuhl und war so scheiße. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
Das kann man sich in Bielefeld nicht leisten.
Da regnet es fast jeden Tag. Ich bin dann also wenige Tage später los in den Sportladen und habe mir so Fahrradhandschuhe mit richtig viel Grip gekauft. Aber wenn es stark regnet, kommt da mal drauf achten, werdet ihr draußen keine Rollstuhlfahrer sehen. Weil man einfach nicht fahren kann. Weil man keine Kontrolle mehr über seinen Rollstuhl hat. Und auch die elektronischen können, glaube ich, Starkregen nicht gut ab. Und das ist mir dann auch so nachträglich aufgefallen, als ich selber so rumgefahren bin, dass ich sehr viele Rollstuhlfahrer draußen sehe bei schönem Wetter und bei schlechtem Wetter fast keine.
Ja, du willst ja auch keinen, was im Elektrorollstuhl willst du ja auch keinen Schlamm in die Reifen kriegen oder sowas. Also allein der Bodenabrieb ist halt schon nervig.
Ja, richtig. Und vor allem, also ich weiß, es gibt halt für Rollstühle zum Beispiel auch so Slipper. Das sind so Überzieher für die Räder. Man kann bei den meisten Rollstühlen die Räder abnehmen. Also jetzt bei den großen elektronischen wahrscheinlich schwerer, aber so die kleinen handlichen, da kann man die Räder abnehmen und dann kann man so einen Überschutz drüber ziehen, dass man zu Hause quasi den Dreck von der Straße nicht so rumfährt. Das habe ich jetzt für meinen nicht, weil ich bin auch einfach viel zu faul, den dann anzubringen. Ich würde es eh immer vergessen. Aber habe ich auch von Leuten gehört, dass die dann ihr Zuhause schützen, indem sie das Rad abnehmen, Slipper dran machen. Und ja, ich versuche einfach nicht durch Schlamm zu fahren.
Wo wir bei dem ganzen Thema sind, neue Events und sowas. Ich bin halt auch, was die Events angeht, die ich besuche, deutlich wählerischer geworden seit Corona ein Faktor
Ja,
ist.
ich
Also
auch.
früher habe ich sehr, sehr viele Conventions einfach mitgenommen und jetzt bin ich teilweise auch einfach, weil ja sich Termine nicht ergeben haben, aber teilweise auch, weil ich es eben nicht mehr mit so einer hohen Priorität betrachte, kaum noch auf Pen and Paper Rollenspiel-Conventions gewesen. Hab lieber andere Dinge gemacht, halt auch Kink- und Education-Bereich und so etwas. Aber was würdest du sagen, ist bei der Kaktus denn der Stand für Seuchenschutz gewesen? Gab es so die Maskenpflicht oder so?
Also ich würde sagen, wie bei allen Messen ist dieser Stand eher schlecht. Also es wird seit 22 ungefähr, 22, 23 wieder auf überhaupt nichts mehr geachtet. Es gibt keinen Impfcheck, es gibt keine Maskenpflicht. Und was ich ein wenig erschreckend fand auch, es gibt eine Lüftungsanlage, klar. Die wird auch halbwegs modern sein. Aber es waren an dem Samstag, an dem ich auf der Kaktus war, um die 15 Grad und Sonnenschein draußen. Es war nicht leer. Also es waren schon ordentlich Menschen da. Aber es war auch nicht, wie gesagt, es war kein Gedränge. Das heißt, ich konnte Mindestabstand zu Leuten halten, fast immer. Und das fand ich sehr angenehm für mich selbst, weil ich eben auch, ich sitze aus Gründen teilweise im Rollstuhl, mein Immunsystem ist nicht das Beste. Wenn ich Corona habe, dann heißt das, ich falle einen Monat aus. Das ist jetzt schon zweimal gewesen. Ich lande nicht auf einer Intensivstation. Vielen Dank, aber das war es auch so gerade. Und für mich ist auch jede Erkältung ist eine Gefahr. Und ich sag mal, das ist noch so das Gedränge, wo ich mich wohlfühle. Wo ich sagen würde, damit komme ich klar. Ich habe keine Maske, also ich hatte eine Maske dabei, falls es mehr Gedränge gewesen wäre, aber ich habe sie nicht aufgesetzt. Aber man merkte schon, dass am Ende des Tages die Luft etwas stickig wurde. Obwohl die Halle nicht bis zur Kapazität ausgefüllt war, obwohl es nicht über 20 Grad knallende Sonne war. Also es war nicht mal Sommerwetter. Es war ganz normales Frühlingswetter. Und ich muss sagen, da sollte die Lüftungsanlage eigentlich ein bisschen mehr schaffen, finde ich. Ich meine, gut, es waren jetzt sehr viele PCs in den Räumen. Die heizen natürlich auch enorm auf. Aber ich glaube, die Messehallen müssten ihre Lüftungsanlagen noch mal ein bisschen bearbeiten.
Ja, das ist halt irgendwie wurde mit, man hat sich mal Luftfilter gemietet und alle zurückgegeben. Dann ist der
Und jetzt
technologische
ist
Fortschritt
vorbei.
nicht mehr so, man zwingt niemanden mehr dazu, deswegen wird es nicht gemacht.
Ja, es gab durchaus einige Leute dann auf der Kaktus mit Maske. Die haben dann entsprechend FFP2 getragen. Kann ich auch nicht anders empfehlen, denn wenn fast niemand Maske trägt, bringen halt die Stoffmasken deutlich weniger.
Ja,
Also auch die OP-Masken bringen nicht so viel dann
ich würde auch
über die
höher gehen in
Dauer.
der Massenkategorie. Also es muss ja nicht, man muss nicht mehr FFP2 aufhören. Man kann da auch bei welchen halt mit Ventil rangehen, wenn man sagt, ich werde nicht die kranke Person hier sein. Die anderen tragen keine Masken. Ich schütze mich selber im Zweifel als Priorität vor anderen.
Ich nehme die OP-Maske tatsächlich, also ich habe meine Masken nicht entsorgt, ich habe noch alles, was übrig geblieben ist nach Corona. Und ich nutze diese, wenn ich merke, dass ich so am Rande von einer Erkrankung stehe. Einmal, um mich selbst zu schützen, aber auch um andere zu schützen. Weil ich möchte auch nicht Seuchenherd sein.
Das sowieso, da versuche ich dann eher gar nicht zur Veranstaltung zu gehen, aber.
Jetzt zu Veranstaltungen gar nicht, aber jetzt auch, wenn ich in den Supermarkt gehe.
Ja,
dann. Einkaufen muss ich halt. Ich kann mir leider nicht alles nach Hause bestellen. Ich bin dann die Person, die lieber einmal mehr mit Maske rumläuft, als einmal zu wenig. Aber klar, wenn ich mich krank fühle, gehe ich auch gar nicht zu einer Veranstaltung, weil das ist viel zu gefährlich.
Man merkt, dass es weniger wird.
Rangere ich an.
Ja, es schließt halt auch Leute mit Veranstaltungen aus. Also,
das ist richtig.
Andrea von Plotbunny Games hat auch mal einen Text drüber geschrieben, warum sie nicht zu Cons gehen kann. Und das ist halt auch ein Faktor, der relevant ist, dass manche Leute eben dann nicht da sind.
Und das ist halt schade. Also, ja, während Corona waren die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch. Man muss sie vielleicht nicht ganz so hoch haben, aber ein bisschen mehr als jetzt wäre schon, also ein bisschen mehr als gar nichts wäre schon schön.
Ja, wir hatten in der letzten Folge über Zuhause halt auch schon drüber gesprochen, aber ja, genau, prinzipiell die Errungenschaften sollten nicht alle verloren gehen, wenn es gute Online-Dinge sind. Gleichzeitig habe ich auch immer noch ein Herz für Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden und bin da auch gerade in der Organisation von einer beteiligt. Also mein neues Event ist eins, das gerade noch im Entstehen ist. Ich plane bei Subs an der Leine mit. Das ist eine BDSM-Veranstaltung, beziehungsweise eine Konferenz, die sich an alle richtet, die unten spielen. Halt nach Selbstdefinition, da sind Switches und Interessierte genauso willkommen wie Leute, die eben mit verschiedensten Labeln da unterwegs sind. Wenn ihr das Gefühl habt, es spricht euch an, seid ihr angesprochen. Und genau, die findet vom 28. bis 30. November diesen Jahres in Göttingen statt. BDSM an der Leine sind die Veranstalter da. Die Leine ist der Fluss, der durch Göttingen fließt, um Leute hier bei dem Wortspiel abzuholen, die nicht so regional verortet sind. Genau, und das ist halt eine Konferenz, das ist keine Spielparty. Und entsprechend, ja, ist es ein Austauschformat. Es geht nicht darum, sozusagen sich da zu verpartnern. Also ja, es werden auch Switches da sein, aber man bringt halt keine Dynamik mit. Also es ist weder wie beim Rollenspiel, dass wenn Spielleitungen da sind, noch eben ja wie bei anderen Veranstaltungen, wo Tops und Bottoms sozusagen gleichermaßen angesprochen sind. Und das nimmt natürlich halt auch einige der Staples an Veranstaltungen wie Afterpartys und so ein bisschen raus, sondern gibt eben halt einfach einen anderen Fokus, der eben tatsächlich auf den Peer-Austausch eingenordnet ist. Aber ich finde den auch wichtig, weil man es oft erlebt, dass sowohl die Fähigkeiten von Subs nicht gewertschätzt werden, als auch das untereinander gar nicht so viel Austausch stattfindet. Oder wie würdest du es beobachten?
Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe das gerade auch bei Femdom-Veranstaltungen mitbekommen, dass ja unten spielende Personen fast gar nicht untereinander kommunizieren und es auch oder generell da sehr eingeschränkt sind oder sich entweder eingeschränkt fühlen oder tatsächlich auch Einschränkungen auferlegt bekommen und Regeln auferlegt bekommen. Und dass da der Austausch auf Stammtischen natürlich, klar, aber in Räumen mit Spielmöglichkeit ist eigentlich selten, dass ja Leute, die unten spielen, miteinander reden. Und das finde ich schon schade.
Ich fand es auch befremdlich. Also bei manchen Femdom-Partys, wo ich jetzt war, dass eben da dieses, ich warte lieber darauf, angesprochen zu werden von jemand anderes, als jetzt ein Gespräch zu führen. Wobei es auch für oben spielende Leute manchmal einfacher ist, sich einem bestehenden Gespräch anzuschließen oder irgendwie halt nicht zu so einer Person zu gehen, die da in der Ecke steht oder kniet oder sonst, die anzusprechen, weil ich finde den sozialen Aspekt halt auch immer einen relevanten und im Zweifel möchte ich lieber ein Gespräch führen, als auf einer Party gewartet zu haben, bis was passiert.
Richtig. Ich fand es auch als Dom-Person in dieser Konstellation ein bisschen unangenehm, dass eben ich war als Single-Person auf einer Femdom-Veranstaltung, die aber auch eben viel zum Austausch gedacht war. Das war keine reine Spielveranstaltung. Mhm. Die hatte so einen Mühspielanteil, aber es gab vor allem war es einfach, man trifft sich mal und quatscht.
Ja.
Zumindest bin ich unter diesen Voraussetzungen hingegangen. Und selbst dort hatte ich dann das Gefühl, dass viele ja einfach angesprochen werden wollten oder eben ja sich um einen rumdrapiert haben, aber mit den anderen unten spielenden Personen ja einfach da so eine Barriere aufgebaut haben.
Ja.
Und das war so, ja, Leute, ich bin hier zum Austausch, ich möchte nicht dein Fokus sein. Und ich habe dann entsprechend auch mehr mit den Leuten mich unterhalten, die eben auch beim Untenspielen miteinander geredet haben. Da gab es halt auch welche von. Aber ich habe halt schon richtig gemerkt, dass einige echt so, ja, das nicht wollten.
Ja.
Und was ich auch von manchen Veranstaltungen mitbekommen habe, dass eben auch teilweise die dominanten Personen nicht wollten, dass ihre untenspielenden Partner mit anderen sich kommunizieren. Also fand ich auch sehr befremdlich.
Wenn es eine Spieldynamik ist, sollen sie machen, aber ich finde auch allgemein in der Femdom-Szene, um da kurz eine Aside zu machen, ist es so, dass der Zugang für Single-Subs super beschränkt ist. Ist zwar Stammtische, aber das ist halt sehr oft nur auf die Doms ausgelegt und zwar mit einer Begleitung. Also man muss eine Person finden, die einen mitnimmt sozusagen und teilweise dann auch mit Regeln, dass man am Gespräch nicht teilnehmen soll, was halt für den Stammtisch halt super weird ist. Und ich kann mir auch vorstellen, wo das herkommt, teilweise aus der Ästhetik, teilweise auch kulturell oder um eben auch eine Überforderung durch sehr aufdringliche Männer zu reduzieren. Das sind sicherlich alles Strukturen, die dazu geführt haben, aber es führt eben auch zu einer Kultur, in der ein Teil der Beteiligten super wenig Raum für Austausch hat, selbst wenn sie enfranchised in die Szene sind. Und ja, das möchte ich halt eben aufbrechen und gleichzeitig halte ich es eben auch für wertvoll, ja, sich gegenseitig zu unterstützen und fortzubilden und auch, ja, Fähigkeiten zu teilen, die es ja für Untenspielende auch in zahlreichster Ausprägung gibt. Und das kann halt sein, ein Gespräch zu führen oder sich in einem Raum zu positionieren. Auch das hat Skill-Anteile, aber eben ja halt auch zum Beispiel wahrzunehmen, wie man im Seil sich gerade befindet, ist halt ein sehr, sehr relevanter Skill auch für Bondage zum Beispiel, dass man eben nicht nur passiv als Gegenstand da ist, sondern auf seinen eigenen Körper die Signale bewusst achten kann.
Richtig, das ist super wichtig. Ich möchte nicht mit jemandem fesseln, der nicht mitbekommt, was sein Körper tut.
Oder
Das
bewusst es nach hinten anstellt, ignoriert, sondern.
richtig. Ich weiß, da gibt es auch verschiedene, ich sag mal, Leute, die da anders rangehen als ich. Das soll jetzt nicht sein, was ich sage, ist der Standard, das muss so sein oder so, sondern das ist einfach ein Ich persönlich möchte das nicht. Weil es gibt Leute, die damit umgehen können, wenn man das so ist. Ich bin das nicht. Ich brauche die Rückmeldung, ich brauche jemanden, der bewusst mit da ist, der mir sagen kann, wenn was ist. Und das sind definitiv Skills. Also darauf zu achten, wie es dir selbst geht, ob Dinge in Ordnung sind und es rechtzeitig mitzubekommen, dass man es kommunizieren kann, wenn was ist, sowohl körperlich als auch psychisch, ist für mich, für meine Spielpartner super wichtig. Und ich versuche da auch gut drin zu sein, wenn ich selber unten spiele. Und das sind auch einfach Skills. Das sind Skillsets, gibt es viel zu beachten, würde ich sagen. Und da gibt es auch viel zu lernen über Kommunikation, wie man diese Dinge gut kommunizieren kann, dass es im Moment auch passend rüberkommt, dass verstanden wird, wenn man ein Problem berichtet, dass es nicht in Spieldynamiken untergeht oder dergleichen. Oder die Spieldynamik bricht. Da gibt es ganz, ganz viele Skills zu
Ja, und dann
üben.
halt noch Service, was einfach for real Sachen sind, die man lernen kann, wie man Dinge anbietet und ja, also da ist einfach viel drin und da würden wir uns gerne zu austauschen. Inspiration war da auf jeden Fall auch die Femdom Unconference, die Girl Gang veranstaltet, die findet ihr auch auf FetLife, wird verlinken, FetLife jetzt nicht direkt, weil dann werden wir vom Suchalgorithmus bestraft, aber die Girl Gang macht da coole Dinge, Partys und eben auch Konferenzen für den Austausch. Und da war ich in einem Bottom-Austausch-Format drin gewesen und habe das im Grunde auf der Rückfahrt im Zug mit einer Begleitung schon besprochen, dass wir sowas dann auch mal sozusagen auf Konferenzgröße aufblasen wollen und da dann eben ja den Wissensaustausch im Mittelpunkt stellen. Und das Programm darum gestalten. Dazu brauchen wir aber auch durchaus noch Vortragende und Workshop-Gebende. Awareness-Personen und qualifizierte Sunnies werden auch gesucht. Ihr findet in den Shownotes da auch einen Link, wie ihr teilnehmen könnt, wenn ihr wollt. Und da sind wir wirklich offen für Vorschläge, was Programmpunkte angeht. Also sehr, sehr gerne. Und auch wenn ihr sozusagen das Gefühl habt, kompetent darüber reden zu können, dann ist uns das schon mal viel wert. Ihr müsst nicht die erfahrensten Leute der Welt sein oder die größte Vortragserfahrung haben. Wir helfen da auch im Zweifel zu strukturieren. Und ja, Leute, die mitmachen zu finden, unser Programm zu füllen, ist oft das Schwierigste, wenn man halt ein bisschen schon etabliert hat, dass man Ort hat und Connections vor Ort, dann kriegt man eben schnell einen Kern zusammen an Leuten. Man kriegt auch eine Location. In diesem Fall auch eine, die zum Beispiel barrierearm ist im Sinne, dass man im Rollstuhl reinkommt und Toilette benutzen kann. Das ist schon mal hilfreich. Aber wir haben auch tatsächlich einen zweiten Veranstaltungsraum nicht bekommen, weil die einen Fehler bei ihrer Terminvergabe gemacht haben, was uns jetzt sozusagen in Räumlichkeiten einschränkt. Aber sowas erlebt man dann halt auch im Vorfeld. Aber ja, man braucht eben auch Leute, die bereit sind, was einzubringen über ich bin da hinaus und die sozusagen im Selbstverständnis passive Gruppe der Subs ins Aktive bringen. Ja.
Ich bin tatsächlich bei Conventions besser darin, einfach nur da zu sein.
Ja, ich kann das immer einen Workshop halten.
Ich weiß. Also theoretisch kann ich das bei manchen Themen auch, aber faktisch bin ich dann doch oft die Person, die lieber einfach nur vor Ort guckt. Allerdings bei Rollenspiel-Conventions ist es sehr oft, dass man als Spielleitung oder Workshop-Gebender kostenlosen Eintritt bekommt. Und damit kann man mich dann schon locken. Also deswegen kommt es auch öfter mal vor, dass ich tatsächlich mal Dinge übernehme. Auch wenn ich sonst tatsächlich gerne die Person ist, die einfach mal nur so vorbeischaut.
Ja, wir versuchen es diesmal halt komplett auf Spendenbasis zu machen. Das heißt, Leute machen es im Grunde pay what you want. Mhm. Und wir geben halt schon vor, was es ungefähr kosten würde. Mhm. Und hoffen dann, dass es eben zusammenkommt. Bisher haben wir da ganz gute Erfahrungen mit gemacht. Es gab da auch schon an Community-ManagerInnen und hier Spaceholder gerichtetes Wochenende, wo es verschiedene Formen von Diskriminierung in der Sektionalität ging. Das war auch sehr informativ und da hat es halt auch funktioniert, das über eine Pay-What-You-Want-Methode zu machen. Ja, das schränkt natürlich auch ein, wie sehr man die Folgen gehen kann und wen man bezahlen kann an Events.
Ja, klar.
Also die Leute, die es professionell machen, könnte man halt dafür bezahlen, aber das würde dann halt eben die Struktur der Gäste verändern.
Mhm. Ja.
Ja, und da ist.
Wie ist es mit Verpflegung?
Wird vegetarisch vor Ort von uns hergestellt für so Mittagsessen, aber sozusagen Frühstück und Abendbrot sollen die Leute sich dann selber holen, wenn es also außerhalb der Veranstaltungszeitraums sind. Aber es gab letztes Mal, es wird es auch diesmal wahrscheinlich geben, eine Telegram-Gruppe für Couchsurfing, dass Leute, die eben Hotel nicht schätzen, runterkommen können.
Ja, sehr cool.
Ja, und ja, es ist halt eben auch eine Frage von Zugänglichkeit für eben auf der finanziellen Ebene, eben das möglichst niedrigschwellig zu halten. Gleichzeitig eben ist auch hier wieder natürlich, wie gehen wir mit Corona um ein Thema und ja, mieten wir uns Luftfilter und letztlich versuchen wir halt eben einen zu bekommen, aber wir wollen das nicht garantieren, aber wir verpflichten die Leute dazu, sich vorher zu testen und wir stellen auch Masken bereit, dass falls eine Person sagt, ich würde mir wünschen, dass maskiert ist, man eben einen Raum zu einem maskierten Raum machen kann.
Machen kann, ja.
Und wie gesagt, tagesaktuelle Tests verlangen wir dann, dass eben die Leute zumindest darauf achten, dass sie gesund sind, um das Risiko da zu reduzieren.
Ja. Ich meine, es gibt ja halt auch günstige Selbsttests. Das ist ja keine große Voraussetzung.
Genau, aber wir werden trotzdem natürlich ein paar bereitstellen, wenn die Leute halt ankommen und sagen, ach, ich hab's verpennt.
Ja.
Dann können die sich testen, stehen halt so lange dann eben im Vorraum oder vor der Tür rum und so. Und dann kommen sie erst rein, wenn das negative Ergebnis steht.
Ja, das ist ja keine große Sache, würde ich jetzt behaupten.
Nee, man muss es nur machen und es skaliert halt irgendwann.
Ja, bei großen Veranstaltungen verstehe ich, dass es umständlicher ist.
Genau, bei einer Kaktus ist es schwer, bei allen Leuten beim Eingang einen Test zu kontrollieren oder bei allen einen Test zu machen, weil das ja sozusagen noch eine weite du musst praktisch dann halt hier einen Warteraum reinmachen, wo alle Leute, die innerhalb von 15 Minuten ankommen, durchgefiltert werden.
Ja. Genau, das ist, es macht es halt umständlicher, in der Größe ist es dann schon schwierig. Aber ich weiß nicht, ich finde, man könnte eigentlich wenigstens Impfschutz erfragen. Oder sowas.
Ja, könnte man, aber ja, wir haben uns halt jetzt entschieden, für 50 Leute lassen wir sie testen.
Ja, absolut machbar.
Wir haben jetzt schon 4 Shoutouts gegeben, einfach im Verlauf der Episode. Die findet ihr zahlreich in den Shownotes. Wir werden gleich noch ein paar andere haben, aber erstmal, wie gewohnt, der Aufruf, kommentiert, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Schreibt uns gerne auch an nerdistyourhobby@gmail.com, wenn ihr direkt mit uns kommunizieren wollt. Ihr findet uns auf sozialen Medien, die da wären: Discord, FetLife, Mastodon und ich persönlich bin auch auf Blue Sky unterwegs. All das auch verlinkt. Ihr findet uns auch für zahlreichen Podcast-Aggregatoren. Wenn ihr gerade zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify unterwegs seid, lasst doch einen Hochdaumen, eine Bewertung, 5 Sterne da. Das ist super hilfreich und wir achten auf Shoutouts, weil das ist, wie momentan sich Sachen noch verbreiten können. Man kann kaum noch viral gehen, gerade als queerer Inhalt, und entsprechend ist es super nützlich, wenn ihr als Hörende über den Podcast redet, kommentiert. Alles ist da willkommen und eine Hilfe. Und wir machen weiter mit noch mehr Shoutouts, die wir in letzter Zeit so erlebt haben. Das erste, was ich ansprechen würde, ist The Darkest Files. Das ist ein deutsches Indie-Computerspiel, das auch auf der Cactus im letzten Jahr, glaube ich, das Crowdfunding vorgestellt hat. Jetzt ist es erschienen. Man spielt dabei eine Staatsanwältin in den 50er Jahren, die im Team von Fritz Bauer arbeitet und ermittelt eben gegen Verbrecher aus der Nazi-Zeit und versucht, die zu überführen. Es gibt Ermittlungsabschnitte, es gibt Büroalltag und es gibt Gerichtsprozesse. Und das ist so der Core-Gameplay-Loop. Man kann eine Katze streicheln. Die Figuren sind alle ziemlich gut gemacht, wobei unsere Hauptfigur hat ziemlich Protagonist-Face und trägt immer die modernste Version von Sachen, die es in 50er Jahren auch schon gab, weswegen sie insgesamt aus der Zeit gefallen modern wirkt. Da hätte ich mir ein mehr 50s-Detail noch gewünscht, aber das ist ja Kritik auf hohem Niveau und auch ansonsten ist es ein Spiel, das vielleicht eine Spur zu kurz ist, aber für die Dauer auf jeden Fall lohnt es sich zu spielen. Man kann die Figur auch Rollen spielen, also man kann sie total besserwisser spielen oder als total als Cop oder eben als so eine herzensgute Idealistin. Also die Antworten machen da schon vom Flavor einen Unterschied, wie man mit den ganzen Leuten im Büro und während Befragungen und so umgeht. Und das weiß ich bei einem dialoglastigen Spiel durchaus zu schätzen. Und man kann Quellen und Akten lesen und da dann die Beweise rauspicken. Wenn einem das Spaß macht, dann ist es ein Spiel, das das sehr gut macht. Es präsentiert das Ganze eben als ein Story-Game, aber ja, mit einem realen politischen Hintergrund. Und die Fälle, die dort ermittelt werden, basieren alle auch auf tatsächlichen Fällen, die eben ja zur Anklage gebracht wurden.
Ja, und das wichtige Rollenspiel, was mich davon abgehalten hat, auf der Kaktus Katzenöhrchen zu basteln, ist Legends in the Mist. Das ist ein vereinfachtes City of Mist-Spiel, das wir getestet haben. Und zwar ist es gerade im Vorverkauf.
Genau, es ist crowdfunded worden letztes Jahr und ist jetzt in so einem halt eine Spieltest-Pre-Order-Phase und die haben halt am Spieltest teilgenommen.
Genau. Und es hat Wurzeln im PBTA und in Tech-Systemen, arbeitet also mit vielen Tags, die man sich selber gibt und wo man auch dann selber aussucht, wann welcher Tag in eine Probe aufgenommen wird.
Also wie Fate, ohne sich zu streiten.
Genau, wie Fate, ohne sich zu streiten. Und es ist ein Fantasy-Spiel. Es kann auch als generisches System, als City funktionieren, aber es ist für Fantasy, glaube ich, optimiert.
Ja, genau. Und es funktioniert, es ist auf jeden Fall weniger spezifisch als City mit seinen, hier hast du deine Märchenseite und deine Noir-Seite und die stehen in Konflikt und sowas zueinander. Du hast hier halt einfach im Grunde ein paar Säulen, auf denen dein Charakter aufbauen kannst. Und es gibt auch mehr Säulen zur Auswahl, als man am Ende sozusagen hat. Also es ist da sehr variabel und wir konnten es auch schon direkt vorstellen, zum Beispiel das schwarze Auge, wo es eben viele mit Bedeutung aufgeladene Begriffe gibt, damit zu spielen. Also man muss nicht sozusagen eins zu eins die Fantasy-Welt, die es hat, spielen.
Genau, es lässt sich sehr gut übertragen.
Genau, aber es fühlt sich aber auch wie spezifisch wie ein Fantasy-System an.
Mhm, ja, das auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Vorschläge als Tags. Man kann sich aber auch welche selber ausdenken. Aber es gibt so Gruppierungen davon und das ist, ich fand nach einmaligem Lesen der Tags und der Vorschläge war es schon sehr deutlich, wie es gemeint ist und wie man die so, wie man es aufbauen kann. Und es haben sich direkt aus Charakterideen direkt der Bild entwickelt. Also es war, was das anging, sehr intuitiv, fand ich.
Ja, und ich mag auch, und das ist halt ein Schritt, den wenige gehen, dass sie nach City weniger spezifisch und weniger kompliziert geworden sind. Also ja. Normalerweise entwickelt sich bei der zweiten Version eines Regelsystems oft ein Complexity Creep, wo mehr Subsysteme rangebaut werden. Und hier fühlt es sich eher an, als hätten sie noch mal ein bisschen was zurückgenommen, besser erklärt, auf Basics runtergebrochen. Und ich mochte es lieber als City of Mist. Also das ging mir deutlich leichter von der Hand hier. Lässt sich auch noch im Pre-Order bestellen. Ich weiß nicht, ob er da noch in den Spieltest kommt, aber wenn, ist es das wahrscheinlich wert. Ja, ich war auch noch in der April-Folge vom nerdigen und niveauvollen Trash-Talk zu Gast. Die stand wieder mal unter dem Stern der Rants und wir haben uns über Sachen unterhalten, die uns in der Rollenspielszene stören. Also, wenn ihr meine Philips und die von Michael Grassel vom Shadow Talk hören wollt, dann merkt ihr auf jeden Fall, dass wir AI sehr kritisch gegenüberstehen und Verlagen, die sie nutzen. Und ja, es lohnt sich, glaube ich, reinzuhören, wenn ihr
wenn man sich aufregen möchte.
Genau, wenn ihr mich defizitorientiert hören wollt.
In diesem Sinne, roll doch mal zur nächsten Con, sprich mit einem anderen Zap, maskier dich nicht nur zum Cosplay und willkommen in deinem neuen Leben.